Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Kardinal Joachim Meissner ist tot. Der Alterzbischof von Köln, der über ein Vierteljahrhundert einem der wohlhabendsten und einflussreichsten Bistümer der Welt vorstand, verstarb am vergangenen Mittwoch, das Brevier betend, in seinem niederbayerischen Urlaubsort Bad Füssing. Joachim Meissner konnte unbequem sein. Er scheute sich nicht, seine Meinung zu sagen, gegenüber den Großen der Welt und gegenüber dem Zeitgeist. Seine Meinung stand jedoch immer fest auf dem Fundament seines Glaubens, der sich in seinem Bischofsspruch so ausdrückte: Unsere Hoffnung für euch steht fest. Hoffen wieder alle Hoffnung. Glauben, wenn alles andere dagegen spricht. Das waren bei Joachim Meissner keine leeren Worthülsen. Er hat es gelebt. Der katholische Publizist Martin Lohmann drückt es in seinem Nachruf so aus: Er glaubte nicht an eine Idee, nicht an eine Sache, nicht an ein Konzept. Er glaubte an eine Person. Er glaubte Gott. Er lebte aus einer geradezu kindlichen und ehrfurchtsvollen Freundschaft mit dem Gottessohn Jesus Christus. Und er war verliebt, von Jugend an bis ins hohe Alter. Und das, diese Liebe, die verband ihn auch mit dem Gründer von Kirche in Not, Pater Werenfried van Straten. Hören Sie gleich im Anschluss eine Würdigung des Kölner Alterzbischofs von Karin Maria Fenbert, der Geschäftsführerin von Kirche in Not, und dann im zweiten Teil der Sendung ein Referat des Kardinals, gehalten auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche 2015. Frau Fenbert, ich erwähnte es eingangs, er war ein großer Freund des Hilfswerks Kirche in Not und seines Gründers. Was sind Ihre persönlichen Gedanken und Gefühle beim Abschied von Kardinal Joachim Meissner?
Ja, bei Kardinal Meissner hat eine große Persönlichkeit der Kirche in Deutschland sozusagen unser Land verlassen. Das ist natürlich der falsche Ausdruck, sondern ist von der streitenden zur hoffentlich triumphierenden Kirche übergegangen. Er war ein großer und man hat das Gefühl von einer Generation, die es in dieser Art bei uns kaum noch gibt. Man weiß, dass er streitbar war, dass er für manche Missstände sehr deutliche Worte fand, weswegen er ja auch immer wieder in den Medien heftig angegriffen wurde. Aber im Grunde genommen war er aus einer Generation, ich will das jetzt mal vergleichen, vielleicht mit einem Franz Josef Strauß oder mit einem Willy Brandt oder eben natürlich auf der anderen kirchlichen Seite Johannes Paul, einer, der auch nochmal deutlich werden konnte, dass solche Stimmen in Zukunft eher dünn sein werden, ist traurig, da das der Kultur des Relativismus noch mehr Vorschub leisten wird. Insofern bin ich sehr betroffen, wenn ich auch Kardinal Meissner selber von Herzen gönne, dass er sich jetzt das irdische Theater nicht mehr aus streitender Perspektive anschauen darf, sondern eben aus der triumphierenden Perspektive.
Wie waren denn die Beziehungen zur Kirche in Not? Was schätzte er an ihrem Werk?
Ja, die Beziehungen von Kirche in Not waren lang bei Kardinal Meissner. Als 14-Jähriger muss er von Kirche in Not, von dem Speckpater zuerst gehört haben. Jedenfalls hat er uns das selber mal gepredigt im Kölner Dom. Und da schilderte er, als 14-Jähriger hörte er in der thüringischen Diaspora zum ersten Mal von dem Speckpater. Die Unterstützung eines Niederländers für die ehemaligen deutschen Feinde nach dem noch nicht vernarbten Krieg habe ihn derart angerührt, dass er das Foto des Gründers von Kirche in Not ausschnitt und an die Wand seines kärglichen Mansardenzimmers gehängt hat. Offenbar neben die Bilder von den Bischöfen Alois Stepinac und Josef Mincenti, beides Märtyrer der kommunistischen Kirchenverfolgung. Also mit anderen Worten, schon mit 14 hat Kardinal Meißner großen Respekt vor dem Speckpater, vor Pater Wernfried van Straten gehabt. Er muss dann Wernfried zum ersten Mal begegnet sein, als er Weihbischof geworden war und dann eine Versammlung in Rom war. Jedenfalls erzählte mir häufiger die Verwandte von Pater Wernfried, Antonia Willemsen, davon. Er hat an Wernfried sicher sehr geschätzt, dass er sich so für die verfolgte Kirche hinter dem Eisernen Vorhang eingesetzt hat, die Kardinal Meißner ja als DDR-Bürger selber lange erlebt hat. Er hat aber auch sicher geschätzt die deutliche Sprache von dem Speckpater, dass er immer offen war für die neuesten Nöte, die die Kirche weltweit hat. Für beide war ganz wichtig, mit Sicherheit ähnlich wie dem Zeitgenossen und dem heiligen Papst Johannes Paul II., die Neuevangelisierung im Westen. Nicht umsonst wird der Höhepunkt für Kardinal Meißner ja eben der Weltjugendtag 2005 in Köln gewesen sein. Und die Weltjugendtagsprojekte sind ja absolute Neuevangelisationsprojekte. Was verband ihn noch, Pater Wernfried und Kardinal Meißner? Weil er ihn so schätzte, deswegen hat Meißner 10 Jahre hintereinander die Gedenkgottesdienste für uns im Kölner Dom gefeiert und immer mitreißende Predigten gehalten. Er war auch häufiger Gast bei unseren Kongressen seit 2004. Zuletzt durften wir ihn am 13. Februar 2016 im Maternushaus bei unserem jährlichen Jahresgedächtnis auf einem Podium zu Gast haben, wo er so ein bisschen darüber berichtet hat, wie es ihm mit Fatima, Schwester Lucia und dem Fall der Mauer erging, weil er um diese Zeit herum kurz vorher ja in Köln der Erzbischof geworden war. Also die Beziehungen, man muss sagen, sie waren sehr freundschaftlich. Er hatte große Sympathien für unser Werk, das war immer deutlich zu spüren.
Sie erwähnten die Predigten von Kardinal Meißner auf den Pater Wernfried Jahresgedenken. Er hat da ja auch immer wieder an die Wohltäter appelliert und er hat immer wieder gesagt, haltet das Erbe Pater Wernfrieds in Ehren, löscht den Anfang nicht aus. Was hat er denn damit gemeint?
Ja, es war ihm in der Tat ganz wichtig. Er hat häufiger zu diesem Thema eine Bemerkung gemacht. Aber ich schätze, eine Bemerkung, die das am deutlichsten herausstreicht, war eine Predigt, ein Auszug, den ich vielleicht mal gerade zitieren darf. Lassen Sie mich aber nochmals auf eine große Versuchung hinweisen. Werden Sie keine Behörde, die das Geld der Geber für die Nehmer nur verwaltet, sondern bleiben Sie eine Bewegung, die Menschen in die Nähe Gottes ruft, damit auch in die Nähe zu den anderen. Kirche in Not bleibt nur Kirche in Not, wenn die sie tragenden Menschen Frauen und Männer Gottes bleiben, die sich nicht dirigieren lassen nach den Grundsätzen vieler, was habe ich davon, was nützt mir das, was verdiene ich dabei. Darum hat gerade Kirche in Not so viel Anziehungskraft, auch als eine Bewegung der Seelsorge, weil von ihren Worten und Taten die Herzen der Menschen, der Geber und Nehmer mit Gott in Berührung kommen. Für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter darf nicht die Spaltung ihres Lebens in privat und öffentlich anstehen, wie das sogar auch Politiker in christlichen Parteien für sich in Anspruch nehmen. Der Mensch ist als Mensch immer derselbe, privat und öffentlich. Das christliche Menschenbild kennt keine derartige Differenzierung. Aber der Herr sagt ausdrücklich, wer in den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Diese redliche Basis ist das Fundament, auf dem seit 60 Jahren Kirche in Not steht. Also er hat es gepredigt, Herr Niggewöhner, zum 60. Jubiläum von Kirche in Not. Es war ihm einfach ein Anliegen, dass man bei uns merkt, wir sind keine NGO, heißt eine seelenlose Nichtregierungsorganisation. Wir sind auch kein Wirtschaftsverein, dem es zuerst ums Geld gehen würde, sondern wir haben eine besondere Seele. Kardinal Meißner hat das mit dem Wort Bewegung ausgedrückt. Es geht darum, und das war natürlich auch unserem Gründer Pater Werenfried sehr wichtig, es geht hauptsächlich zuerst mal darum, die Seelen unserer Mitmenschen zu retten. Es geht um das Seelenheil. Und das kann man nicht mit einem Werk machen, das zu einem Wirtschaftsbetrieb oder einer Behörde verkommen würde.
Kardinal Meißner war ja auch ein persönlicher Freund der letzten beiden Päpste vor Papst Franziskus. Und insbesondere hat ihn ja die Botschaft von Fatima angerührt, wie auch den Gründer von Kirche in Not, Pater Werenfried. Wie hat sich das geäußert?
Kardinal Meißner, Pater Werenfried und Johannes Paul II. Haben in vielen Dingen am selben Strick gezogen. Nämlich für alle drei hatte Fatima eine Bedeutung, also für den Gründer von Kirche in Not eine ganz grundlegende Bedeutung, spätestens seit dem Attentat im Mai 1981 auch für Johannes Paul II. Eine grundlegende Bedeutung. Und Kardinal Meißner ist im Jahr des Mauerfalls von Berlin nach Köln gewechselt. Das verband die drei. Dann sicherlich auch die Erfahrung mit den Ideologien des 20. Jahrhunderts, dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus. Dadurch war es wahrscheinlich auch möglich, dass solche starken Persönlichkeiten aus der Geschichte hervorgegangen sind, im Widerstand gegen diese Ideologien. Und was alle drei ebenfalls verband, war, auf gewisse moralische Grundsätze hinzuweisen, die letztlich auf den 10 Geboten fußen, nicht um uns Menschen zu ärgern, sondern um uns ein besseres Zusammenleben zu ermöglichen. Es geht dabei nicht um Prinzipienreiterei, aber alle drei hatten natürlich ein ganz klares Nein zur Abtreibung und waren alle drei ganz klar lebensbejahend, standen alle drei ganz klar hinter klassischer Familie, klassischer Ehe, und es galt allen drei als wichtig, gegen die Angriffe, allein gegen diese beiden Sachen, immer entschieden etwas zu sagen und dass dort kein Dammbruch passieren darf. Dieses Erbe gilt es weiterzutragen, auch sich stark zu machen gegen neue Ideologien, die wir haben, und auch da mutig das Wort zu erheben, soweit das noch geht.
Soweit also einige Gedanken von Karin Maria Fennbert, der Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, an den verstorbenen Kardinal Joachim Meißner. Und nach einer kurzen Musik hören wir ihn dann selbst noch einmal. Das Thema seines Referates auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche 2015 lautete: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen.
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Ein Wort des Herrn an seine Apostel, gesprochen zwischen Auferstehung und zwischen Himmelfahrt. Von den Aposteln weiß keiner, wie soll es denn weitergehen. Wie es war, geht es nicht mehr. Wie es sein wird, kann sich niemand vorstellen. Und so blasen sie Trübsal und fragen den Herrn. Und der Herr lässt sich gar nicht groß auf Diskussionen ein. Er sagt, passt mal auf. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der euch auf euch herabkommen wird. Und damit ist die Lösung für die Zukunft gegeben. Darum ist es gut, dass dieses Wort des Herrn auch über den Kongress Kirche in Not steht. Verehrte Damen und Herren, die Kirche ist die Werkstatt des Heiligen Geistes. Und jedes Glied der Kirche ist eine Facharbeiterin oder ein Facharbeiter des Geistes Gottes darin. Das Werk Kirche in Not besteht jetzt schon 68 Jahre. Pater Wernfried mit seinen ersten Helferinnen und Helfern der ersten Stunde dachte damals, dass es wohl nicht allzu lange dauern wird, bis man die gröbste Not getilgt hat. Und dann wird es Kirche in Not nicht mehr geben brauchen. Nun dauert Kirche in Not schon 68 Jahre und die Not ist immer noch da. Die Herausforderungen scheinen immer größer zu werden, da mit der Globalisierung der Zivilisationen auch eine gewaltige Globalisierung menschlicher Nöte eingetreten ist. Schon anfänglich wurde Kirche in Not gleichsam prophetisch von Papst Pius XII. Gefördert und gesegnet, und alle seine Nachfolger taten dasselbe, sodass Kirche in Not heute ein Hilfswerk der Kirche päpstlichen Rechts ist. Verehrte Damen und Herren, von zahlreichen solcher Einrichtungen der damaligen Zeit ist Kirche in Not nicht, wie viele solcher Initiativen im Laufe der Zeit wieder eingegangen, sondern es ist durch die weltweite Not gewachsen und über das Betätigungsfeld Deutschland und Europa hinaus in aller Welt wirksam geworden. Die Fruchtbarkeit und positive Wirksamkeit dieser weltweiten Einrichtung ist dem ungebrochenen katholischen Glauben vieler Menschen darin zu verdanken. Heute gehen über 600.000 Wohltäter und Freunde zu diesem Werk, die jedes Jahr in mehr als 140 Ländern etwa 5.000 pastorale Projekte fördern. In 21 Ländern hat Kirche in Not Niederlassungen. Kirche in Not, verehrte Damen und Herren, stellt gleichsam das Ideal kirchlichen Laienapostolates dar, dem anzugehören für einen katholischen Christen eine Ehrensache sein sollte. Darum ist der Herr bis zu jetzt bei seiner Zusicherung geblieben, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Geist Gottes ist eine Zurüstung zu einem Werk der Verantwortung für alle Mühseligen und Beladenen in der Welt, auch in unserer Zeit. Der Geist Gottes ist die Dynamik von Kirche in Not, weil die Energie des einzelnen Christen als Geistträger hier bei diesem großen Werk mitwirkt. Verehrte Damen und Herren, dem gibt er heute wie damals gläubigen Menschen die Überzeugung, dass sie selbst Werkzeuge des Heiligen Geistes sind. Jeder so, wie ihn Gott geschaffen und ausgestattet hat, mit seinen Talenten und Fähigkeiten, trotz seiner Schwächen und Armseligkeiten, die wir auch alle haben. Und so gibt es durch uns viele Türen zu Christus, um zu Menschen hinzukommen. Wir sind also die Tür und die Werkstatt seines Heiligen Geistes. So wird er auch heute durch uns sichtbar und wirksam werden für die Welt mit ihren vielen armen und bedürftigen Menschen. Dieser Auftrag ist in erster Linie nicht nur als eine Forderung zu verstehen, sondern dieser Auftrag ist in erster Linie eine Ermächtigung, eine Bevollmächtigung. Er bringt uns nicht nur eine neue Belastung, sondern er schenkt uns auch eine befreiende Möglichkeit für das, was eigentlich ein sinnvolles und zielgerichtetes Leben ausmacht, ein Leben im Einsatz für die Mühseligen und Beladenen, für die Vergessenen und für die Verlassenen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Anfang eines christlichen Lebens steht grundsätzlich nicht die Aufgabe, nicht die Forderung, nicht das Programm, sondern die Ermächtigung, die Vollmacht. Du wirst durch den Heiligen Geist in der Lage sein, an der Befreiung deiner Mitmenschen von den Leiden und Nöten und Ängsten ihrer Zeit mitzuwirken, mitzutun, Hand anzulegen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wollen wir uns diese bestürzende Auskunft vom Leibe halten und sagen, na ja, das war damals bei den berühmten ersten 12 so und später bei den Heiligen auch noch und vielleicht bei Pater Werenfried mit seinen ersten Gefährten ebenso. Für uns ist das aber ein paar Nummern zu groß. Oder wagen wir es, das auf uns selbst zu beziehen, es uns selbst sagen zu lassen, dein Leben enthält diese Möglichkeiten, Menschen durch deinen Einsatz aus vielfältigen Nöten des Leibes und der Seele zu retten. Bist du bereit, diese deine Möglichkeiten einzusetzen? Das ist eine bestürzende und eine bedrängende Frage, die heute vor uns allen steht, weil sie einen nötigen kann, sein Leben umzuorientieren, umzupolen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, nicht der Job, die Frage, ob es Spaß macht, nicht die Gewinnung eines gewissen Lebensstandards, nicht das Mithalten mit der allgemeinen Leistungsnorm und unsere privaten Glücksvorstellungen wären die erste Frage, so wichtig sie vielleicht bleiben, sondern das alles würde zweitrangig, würde gleichsam zum Material für eine mögliche Antwort auf diese Grundfrage. Willst du in deinem Leben ernst machen mit dieser Ermächtigung, mitzuwirken an der Befreiung deiner Mitmenschen von den vielen Nöten und Leiden unserer Zeit, den Sichtbaren und den Unsichtbaren? Würdest du das als Leitmotiv für dein Leben gelten lassen? Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir kennen vermutlich alle solche Menschen, für die das gilt. Und hier fällt uns natürlich der Gründer von Kirche in Not in den Blick, Pater Werenfried, der uns gezeigt hat, dass so etwas geht und wie so etwas geht und was man dabei eigentlich auch tun müsste. Wir bewundern ihn und seinen vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den vergangenen fast 70 Jahren. Und vielleicht beneiden wir sie ein wenig. Es ist offensichtlich, dass sie für ein eigenes Leben an Zeit und Kraft nicht allzu viel mehr übrig hatten. Aber sie schienen selbst glücklich, erfüllt und reich beschenkt zu sein. Aber, liebe Schwestern, liebe Brüder, die Rangfragen, die Fragen nach dem Rang ihrer Interessen, die waren klar geordnet. Ich bin ja noch einer, der den Pater Werenfried ganz gut kannte. Es ging zuerst immer um die anderen und ihren vielfachen Nöten und Anliegen und die Quellen ihrer Energie und Fantasie schienen größer zu sein als bei anderen Menschen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der euch auf euch herabkommen wird. Sie hatten darin die Ermächtigung zu ihrem Leben entdeckt und sie lebten aus dieser Ermächtigung heraus. Und so sind sie Partner Jesu Christi geworden und Mitarbeiter des Heiligen Geistes zugunsten der armen Leute, ohne es zunächst bewusst so zu sehen. Mitarbeiter des Heiligen Geistes ist wohl der Hauptberuf jedes Christen. Wir fragen heute immer gleich als erstes nach Programmen, nach Methoden, nach Strukturen für unsere Arbeit. Aber liebe Freunde, die Jünger Jesu bekamen damals Pfingsten kein fertiges Konzept für ihr Leben geliefert, in das sie sich erstmal in Ruhe einüben und einleben konnten. Es scheint im christlichen Glauben zunächst keine verantwortungsfreie Lehrlingsausbildung zu geben, keine verantwortungsfreie Zeit der Fahrschule, die man erst in aller Ruhe durchlaufen könnte. Nein, hier fängt man sozusagen gleich als Facharbeiter des Heiligen Geistes an. Und hier wird man gleich wieder auf seinen eigenen Lebensweg losgeschickt, aber mit einer besonderen Sendung zugunsten der Mühseligen und der Beladenen. Es wird uns einfach gesagt, lebe im Glauben an diese Ermächtigung, zu dem dich der Heilige Geist zugunsten der Armen ausgestattet hat. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das christliche Leben, ich meine, das gibt's gar nicht. Es gibt immer nur dein christliches Leben und mein christliches Leben. Um meiner Ermächtigung wieder gewiss zu werden und um sie zu verwirklichen, sind wir heute und morgen und übermorgen hier in Würzburg zu diesem Kongress zusammengekommen, von dem aus wir wieder erneut auf den Weg geschickt werden sollen. Es ist wirklich ein einmaliges, unwiederholbares und kostbares Leben, Facharbeiterin und Facharbeiter des Heiligen Geistes zu sein, in der Partnerschaft Jesu Christi zugunsten der Mühseligen und Beladenen. Das ist Sinn, Ziel und Auftrag unseres Lebens von Frauen und Männern des Heiligen Geistes. Liebe Schwestern, liebe Brüder, nur die große Autorität der Liebe Gottes im Heiligen Geist kann so ermächtigen und zugleich den Menschen solche Freiheit für diesen Weg zugunsten der anderen geben. Das ewige Feuer des Heiligen Geistes, das uns Menschen umtreiben soll, unsere Ermächtigung zu finden und zu verwirklichen und unsere Grenzen immer weiter hinauszuschieben, wo die weltweiten Nöte zu suchen und zu finden sind, hat seinen Ursprung in der Liebe des Heiligen Geistes und in seiner Autorität. Lange Zeit meinten und meinen viele Menschen und auch heute noch, dass das Leben der Menschen ein einziger und stetiger Fortschritt mit ein paar misslichen Begleiterscheinungen am Rande seien, mit denen man aber im Laufe der Entwicklung noch fertig werden könne. Noch immer und mit neuer Radikalität stehen die Menschen vor ihrer ältesten und primitivsten Aufgabe, nämlich als Menschen zu überleben. Das ist für uns heute deutlicher denn je, denn noch nie war die Zeit, die Welt voller solcher Katastrophen, wo man sagt, wie soll denn das weitergehen? Der Heilige Geist bewirkt die Gemeinschaft, in der das Werk im Teilen von geistigen und materiellen Gaben selbstverständlich wird. Ausdruck dieser Gemeinschaft sind die geistlichen und die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Liebe Freunde, sie sind gleichsam die Früchte unseres Wachsens im Heiligen Geist. Nach diesen wird uns Jesus beim letzten Gericht fragen. Die Hungrigen speisen, die Durstigen tränken, die Nackten bekleiden, die Fremden beherbergen, die Kranken erlösen, die Gefangenen besuchen, die Toten begraben, das waren die Leiblichen und die Geistigen, die Sünder zurechtweisen, die Unweisenden lehren, den Zweifelnden Recht raten, die Betrübten zu trösten, das Unrecht geduldig zu leiden, denen, die uns beleidigen, gern verzeihen, für die Lebendigen und Toten zu beten. Das sind die Punkte, nach denen wir von Christus gefragt werden. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sollten jenem Beduinen in der Wüste gleichen, der im Wüstensand niederkniet, um dann sein Ohr in den Wüstensand zu legen. Auf die Frage, was er denn da tue, gibt er die Antwort: Ich höre die Wüste weinen. Das tut das weltumspannende Werk Kirche in Not permanent. Ich höre die Welt weinen, wo die Menschen klagen und jammern. Der Heilige Geist drängt uns, die Kirche zur Verbundenheit mit dem Schicksal der Bedrängten und Beleidigten zu bewegen. Kirche in Not bewegt uns, eine Schicksals- und Hoffnungsgemeinschaft mit allen Leidenden einzugehen. Und deshalb, liebe Schwestern, liebe Brüder, blieben die Menschen Pfingsten nicht in Jerusalem. Sie gingen vielmehr vom pfingstlichen Jerusalem damals ihre Wege hinein in die Welt, und zwar dorthin, wo sie nötig waren. Dafür ist hier und jetzt ein neues Geistereignis nötig. Aber das ist uns wirklich verbürgt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der euch auf euch herabkommt. Der Heilige Geist ist die Energia Gottes, das heißt die Energie, die er uns abgibt, um seine Werke zu wirken. Oder der Heilige Geist ist die Dynamis, wie Dynamit, der das Unmögliche möglich macht. Und der Geist Gottes sagt uns, statt eine neue und schöne Welt zu planen und eine neue und schöne Welt zu beschreiben, sollen wir die alte Welt zu heilen suchen und sie zu verbessern suchen. Statt den Menschen zu kritisieren, sollen wir ihn gewinnen, sich zu den Mühseligen und Beladenen herabzubeugen, um ihnen ein echter Nothelfer zu sein. Statt eine neue Gesellschaftsordnung zu entwerfen, sollen wir die unter die Räuber der gegenwärtigen Verhältnisse gefallenen Welt aufsuchen und sie zu heilen suchen. Statt Kinder zu Hunderttausenden abzutreiben, könnte man sie zur Welt bringen, um die 9 von 10 Ehepaaren glücklich zu machen, die sich vergeblich bemühen, ein Kind zu adoptieren. Wir könnten die vielen lebendig machen, die unsere selbstsüchtigen Gesellschaften schon zum Tode verurteilt haben, ehe sie geboren sind. Wenn die Heilung von Krankheit und Not den Vorrang in unserer Welt vor dem Sicherheits- und Ruhebedürfnis der Satten und Gesunden gewänne, dann bekäme sie ein Gesicht der Barmherzigkeit zugunsten der Alleingelassenen. Und dann müssen wir alle schon deshalb fasten und verzichten, um das nötige Geld und die nötige Zeit zu haben, den Ärmsten der Armen zu helfen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sollten anstelle eines fieberhaften Konsums im eigenen Land einen Großteil unseres Wohlstandes an die zu verschenken suchen, die außer Hunger nichts haben. Und statt für uns selbst zu arbeiten, sind wir berufen, dass wir das auch für andere tun, die selbst nicht mehr arbeiten können. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch herabkommen wird. Das ist keine leere Versprechung, sondern eine Realität. Nehmen wir den Geist Gottes beim Wort. Der Heilige Geist macht deutlich, dass dieses neue Ziel, für andere da zu sein, für andere sich einzusetzen, für andere zu arbeiten, auch unser eigenes Herz glücklich machen würde. Wir könnten mitten in einer gefräßigen Kommerzialisierung unser Dasein wieder daran, unseres Daseins wieder daran denken, dass die wichtigsten und die lebensnotwendigsten Güter im Leben solche sind, die wir nur unentgeltlich bekommen und so auch nur weitergeben können. Liebe, Güte, Vertrauen, Freundschaft, Gemeinschaft, Hoffnung und Glauben, die dann konkret werden in der großzügigen und hochherzigen materiellen Gabe. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es gehört heute viel Mut dazu, zu glauben, dass in diesen kleinen Schritten des Heilens und Helfens und in der Erfüllung dieser wichtigsten und schlichten Aufgabe des Gebens die eigentliche Erneuerung der Welt sich anbahnt. Und noch mehr Mut gehört dazu, sich persönlich dazu mitberufen und mitermächtigt zu fühlen und auf seinem schmalen Weg damit anzufangen und heute noch. Aber in Wahrheit, liebe Schwestern, liebe Brüder, in Wahrheit leben wir doch alle davon, dass von Zeit zu Zeit ein Mensch auch in unser Dasein hereintritt, mit dem geheimen Erkennungszeichen des Heiligen Geistes auf den Lippen: Hier bin ich. Ich möchte dir ein wenig zur Verfügung stehen. Kann ich dir helfen? Du könntest es auch bei mir tun, der ich ein Mensch frei vom Gerümpel des Alltags und seiner Hetzjagd nach so viel vordergründigen Zielen geworden bin. Und dann wird Kirche in Not für mich die geisterfüllte Bewegung, die mich erfasst hat, damit ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Ermächtigung zur Barmherzigkeit zu glauben und sie zu finden und zu leben, das gebe uns Gott in diesen Tagen des Kongresses. Musik